Shalom, Merhaba und Ahoi! Wir nehmen heute Chai und Rauch mit Reinblick auf. Yes. Und hier sprechen natürlich wie immer Raf Alhamdan und meine Wenigkeit Sascha Fassbender. Raf, was geht?
Was geht? Ja, nichts geht. Entspannter Freitagabend.
Ja?
Was geht bei dir?
Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß zum Beispiel Corona-mäßig gar nicht, was gerade abgeht, weil ich gucke jetzt hier zum Beispiel auf den Rhein. Ist das jetzt, gibt es ein Verweilverbot? Ist das nur in Diskussion? Und wie soll das ablaufen? Stell dir mal vor, du bist mit einer alten Omi unterwegs und die kann sich nicht so schnell bewegen. Kommt dann das Ordnungsamt und verscheucht die? Ich weiß zwar, auf was ich achten muss, klar, was ich persönlich beachten muss, aber es ist so viel, was auf einen einprasst und hier und da und krass.
Das war ein Kommentar von Sascha Fassbender. Ich habe einfach nur das Gefühl, Deutschland war noch nie so schlecht in irgendeinem Spiel,
ja, das ist wirklich,
das sich nennt Impfen bis der Arzt
kommt. Ja, ja.
Aber gut, ich komme ja aus der wunderschönen Stadt am Rhein, der Stadt Neuss.
Ja.
Ich glaube, deswegen ist der Titel vielleicht nicht so klug, ja. Bei uns hat es am Impfzentrum beinahe schon einen kleinen Skandal gegeben, denn es gab Ärzte und Medizinpersonal aus dem Umland,
ja,
also unter anderem auch aus dem Kreis Viersen, aber auch aus Düsseldorf, die sich haben praktisch reingeschmuggelt in die Impfliste des Impfzentrums in Neuss.
Ah, aber nicht bei AstraZeneca, schätze ich mal, der ist ja unbeliebt.
Ich dachte mir, warum müssen es Ärzte und medizinisches Fachpersonal überhaupt nötig haben, sich auf Impflisten praktisch schmuggeln zu lassen? Warum kann man nicht einfach eine allgemeine Regelung finden und sagen, alle Leute, die in der Medizin arbeiten, oder noch besser sogar, alle Menschen, die in diesem scheiß Corona-Jahr für irgendwas richtig geackert haben, die kommen und dürfen sich impfen lassen. Ich finde, das wäre A, richtig, moralisch, wie aber auch von der Strategie her.
Ja, absolut. Ich finde es auch irgendwie schwierig. Es gibt ja jetzt in Israel zum Beispiel, die haben ja echt schon viel geimpft. Da gibt es jetzt so eine App, irgendwie die Green App oder die Green Card oder so ein Gedönse. Das hast du auf deinem Handy. Und wenn du geimpft bist oder Corona hattest, dann ist das halt aktiviert und dann kommst du überall rein ins Kino oder weiß ich nicht, ins Theater und was weiß ich. Und wenn nicht, nicht. Und ich frage mich, ob das der richtige Weg ist, weil wir machen das doch alles für die Risikogruppe. Sprich, wenn du jedem in der Risikogruppe ein Impfangebot gemacht hast, können wir streng genommen doch öffnen. Oder sehe ich das falsch? Weil am Ende des Tages machen wir es doch, damit die Intensivbetten nicht überlastet sind oder überhaupt die Intensivstationen. Und deswegen denke ich mir so, ja, aber warum muss denn jeder geimpft werden? Weiß ich nicht, jeder, der in die Kita kommt zum Beispiel, ist das nötig?
Ich habe mich auch gefragt, weil der RKI-Chef Lieder ja auch von deutlichen Signalen einer Trendumkehr gesprochen hat. Also er redet nochmal über die Mutationen und wie gefährlich sie sind. Wir wissen auch schon, dass seit einigen Tagen die Zahlen wieder steigen. Das ist natürlich total demotivierend irgendwie.
Voll.
Aber er sagt ja auch, dass die Maßnahmen wirken und dass es einen Impfeffekt gibt, der scheinbar spürbar ist.
Ja.
Ja, keine Ahnung, was sollen wir machen außer abwarten? Also ich bin seit Ausbruch von dieser ganzen Pandemie eigentlich in einem Wartemodus und habe dadurch begriffen, wie krass schlimm das Warten an sich ist.
Voll. Es ist vor allem, weil du nicht weißt, was da kommt. So, du hast ja sonst so deine gewohnten Abläufe im Jahr, die sind komplett durcheinander gebracht. Ich weiß, es ist jetzt sehr privilegiert, aber ich vermisse es auch wieder, in den Urlaub zu fliegen. So, ich brauche das einfach, weil ich bin jemand, der sehr gerne sehr viel arbeitet und einfach mal diese 7 bis 14 Tage oder 7 bis 10 Tage mal so ein bisschen den Schalter auf ausmachen, das brauche ich und irgendwie fehlt mir das extrem und das gibt mir auch nicht irgendwie eine Reise nach Monschau oder was weiß ich, auch schön da, ja, aber ich brauche eine andere Sprache offensichtlich oder irgendwie eine neue Umwelt um mich herum, um mal komplett abzuschalten. Das fehlt mir ganz, ganz, ganz extrem.
Das sagt viel mehr über die Art, wie wir arbeiten, als über die Art, wie wir Urlaub machen, finde ich.
Wieso?
Naja, weil du scheinbar dich wegschießen musst, sozusagen.
Das ist Ballermann, was du meinst.
Ja, ich dachte mir eigentlich, das
Ja, ich liebe mein Leben. So ist es nicht, aber ich mag es auch, eine Auszeit von diesem Leben mal zu haben, weil es ist wirklich viel. Ich meine, selbst wenn ich in der Bahn sitze und mich eigentlich zurücklehnen könnte, höre ich einen Podcast oder lese mir irgendwas durch
Ich
und
kann in der Bahn gar nicht chillen, weil ich Angst habe, dass er mein Bruder kommt.
Da gibt es einen Trick. Da gibt es einen Trick. Ja, euer Trick ist ja hier diese Next-App.
Genau, die habe ich jetzt nur für mich. Mein Problem ist, dass ganz lange Zeit die Straßenbahn, Rheinbahn und sowas, du konntest dort nicht mit Karte bezahlen. Also musst du immer Bargeld dabei haben.
Es gab mal diese Geldkarte.
Ja.
Wer benutzt
Naja.
sowas? Ich kenne keinen Menschen, der eine sogenannte Geldkarte hat.
Ja, das war genau das Ding. Du kannst nämlich deine Girokarte sozusagen, das ist ja dieser Chip drauf,
Ja.
und diesen Chip kannst du nochmal separat aufladen. So dass du, so das konntest, es ist ja heute nicht mehr nötig
Und das
gewesen.
ist diese Geldkarte.
Das ist das Prinzip der Geldkarte.
Ah.
Mittlerweile hat aber zumindest die Rheinbahn aufgestockt und du kannst dort sogar mit deiner EC-Karte noch PIN ganz normal
Und
bezahlen.
so
Das
fahre
geht.
ich.
Jetzt habe ich mittlerweile, ey, so eine dicke, fette Empfehlung. Leute, ganz wichtig, wenn ihr vom Neusser Marktplatz zum Landeshöferfahrt, zum Rheintor bzw. Stadttor, ihr müsst ein Ticket kaufen, das 6 Euro kostet. Das ist ganz schön happig für eine so
Voll.
eine kurze Strecke. Wenn ihr das Next, wenn ihr diese VRR Next Ticket App runterlädt und euch dort registriert, tut diese App was? Ihr zahlt sozusagen nicht ein Ticket, sondern ihr zahlt ähnlich wie bei einem Taxi nur die
Gefahrene
gefahrene
Strecke.
Kilometerstrecke.
Ja.
Genau. Das heißt, ihr bezahlt wirklich nur das, was ihr auch hinter euch
Und
gebracht
das
habt.
sind, mach's nicht so spannend, wie viel sind's?
Heute zum Beispiel hätte ich für das normale Ticket 6
Ja.
Euro zahlen müssen. Heute habe ich aber nur bezahlt durch die App 2,91 Euro. Das
Boah.
mache ich 50%, so weit kann ich sparen.
Schnapper.
Ja, ey, wirklich?
Ja.
Naja, überlegt. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, das ist sowieso ein Thema, das mich sehr krass umgibt. Warum ist es im Ausland so viel günstiger, praktischer, logischer, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren? Und warum ist es in Deutschland so unglaublich teuer, kompliziert und umständlich?
Ja, es sind die Mitarbeiter sind da günstiger. Ein Kumpel von mir arbeitet bei der Rheinbahn, dem habe ich auch gesagt, ey, ich habe ein halbes Jahr auf Mallorca gewohnt, da hast du eine Klimaanlage und alles Mögliche. Die Busse sehen genauso aus wie hier. Und da habe ich gezahlt für von da, wo ich gewohnt habe, bis nach Palma rein, 2 Euro. Und zwar, egal wie weit du fährst, 2 Euro. Es ist quasi eine Flatrate und du zahlst nur 2 Euro, also nichts. Und da hat er zu mir gesagt, ja, aber frag den Busfahrer doch mal, was er verdient. Also wahrscheinlich wird es daran liegen, dass es oder irgendwo anders wird gespart, weiß nicht, am Benzin oder sowas. Ich habe also, aber er hat zu mir gesagt, ja, es dürften eigentlich die Mitarbeiter sein. Vielleicht keine Tarifverträge.
Würdest du, ich meine, die Stadt Monheim hat das gemacht.
Kostenloser ÖPNV, ne?
Genau,
Ja.
richtig. Und ich habe mich gefragt, wärst du bereit, im Jahr, sagen wir mal, 300 Euro mehr Steuern abzulatzen, abzudrücken, wenn es dann das Angebot gäbe, dass jeder Mensch in diesem Land für 1 Euro am Tag alle Verkehrsmittel nutzen dürfte? Also im Prinzip zahlt jeder von uns, natürlich auch finanziert durch Steuereinnahmen, die es gäbe, also sagen wir mal, jeder Mensch in Deutschland, der möchte, kann im Jahr 365 Euro bezahlen. Mit diesem 365-Euro-Ticket darfst du zu jeder Zeit jedes Straßenverkehrsmittel benutzen.
Wenn das dichter getaktet wäre, auf jeden Fall. Weil es auch am Ende, es bekämpft auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, klimamäßig, umweltmäßig. Und ich glaube, ÖPNV kann auch krass verbinden. Ich merke das immer nach Fußballspielen in der Bahn. Du quatschst immer mit völlig fremden Menschen. Wenn du dich richtig gut verstehst, tauschst du auch noch Handynummer aus. Und das nächste Mal an der Kneipe triffst du dich dann einfach mit einem fremden Menschen. Und also ich finde, ÖPNV hat echt viele Vorteile. Du nimmst ein Buch mit, du hörst einen
Du siehst auch
Podcast.
irgendwo das Leben und du
Ja.
begegnest ja Menschen, denen du vielleicht im normalen Alter gar nicht so begegnen
Ja,
würdest. Ne?
genau.
Ich weiß zum Beispiel, ich hatte einmal eine Situation, die mich, kann man sagen, zum schönsten
Ganz kurz noch,
Fernfahrtticket
würdest du
aus.
das Geld zahlen?
Definitiv.
Okay.
Vor allem, also diese erhöhten Steuern sozusagen, da
Ja.
es die Möglichkeit von Subventionen auch einfach gebe. Das
Ja.
heißt, also ich sage jetzt mal, ein Hartz-IV-Empfänger, der zahlt dann nicht 365 Euro, sondern keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 10 Euro im Monat, ja, und seine Kinder können komplett umsonst fahren.
Ja.
Warum nicht? Es ist hilfreich für die Natur, für die Umwelt. Es würde vielleicht auch möglich machen, zu sehen, wie eben so eine Taktung sein muss, was es für Wege und
Ja.
Verbindungen
Was
bräuchte.
auch wiederum Arbeitsplätze schaffen
Was,
könnte.
genau,
Ja.
Arbeitsplätze Spitze schafft, es würde vielleicht auch unsere Innenstädte ein bisschen erleichtern, dadurch das Autos einfach. Ich muss auch ehrlich sagen, ja, ich, also wirklich für mich, darum ich nicht so gerne mit den öffentlichen Fahrern, A, das Geld, ich finde, es ist viel zu teuer. Wie leistet sich das jetzt? Sagen wir jetzt mal, eine Mutter, er möchte den Kindern den Wunsch erfüllen und am Wochenende einfach in Düsseldorf am Reisen, Düsseldorf am Rhein ein Eis essen und spazieren gehen, weil das Geld eben nicht reicht für einen Besuch im Kino oder sonst irgendwo. Ja. So, da muss diese Mutter sich überlegen, okay, das Eis kostet mich pro Kind vielleicht 1,50 oder 2 Euro. Ja. Dann wollen sie noch was trinken. Ich muss noch dann weg, die Kinder müssen noch Mittagessen. So, dann versuche mal mit 2 Kindern und einer erwachsenen Person, von sagen wir mal, eine ganz kurze Strecke von Maus nach Düsseldorf zu kommen mit der Bahn. Ja. Wer soll sich das denn leisten können hin und zurück? Ich finde das unmenschlich.
Wobei der Bahnfahrer, den ich kenne, der hat da immer einen auf den ersten Blick sehr unpassenden Vergleich. Er sagt dann immer, ja, aber Sascha, was kosten denn deine Schuhe? Und da denke ich mir im ersten Moment, was für ein dummer Vergleich. Aber auf der anderen Seite, die benutzt du ja dann erstens weniger, weil du müsstest ja die Strecke zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Dann überlegst du, was kostet das Fahrrad. Es ist zwar dann immer noch teurer, aber du siehst das dann ein bisschen anders. Wenn du es auf die Strecke beziehst, zum Beispiel, ich führe auch oft Diskussionen über das, was Menschen fürs Fitnessstudio zahlen. Wenn du es aber runterrechnest auf die Male, die du ins Fitnessstudio reingehst, dann sind das nur noch 2-3 Euro. Also ja, aktuell nicht, aber normalerweise sind es nur 2-3 Euro.
Ich habe teilweise ein richtig schlechtes Gewissen, ins Fitnessstudio zu gehen, weil einfach dieser Mitgliedsbeitrag viel zu niedrig ist, denke ich.
Ja, in vielen Jahren.
Ich war schon in einem Fitnessstudio, das ist jetzt schon einige Jahre her, da habe ich 160 Euro bezahlt. Ja. Auch da war ich absolut bereit, das zu bezahlen. Aber so etwa 20 Euro im Monat ist schon echt, echt wenig. Und ey, super Quali. Ich darf alle Kurse besuchen. Ich kann alle Geräte benutzen. Ja. Ich kann da hinwandern. Ich will, das Ding hat nicht ganz 24 Stunden auf, aber ich glaube 19 tatsächlich oder so. Die machen nur, ich bin in der Nacht eigentlich zu, und machen früh morgens ganz früh auf. Ja. Ich will, ey, ich wäre auch absolut bereit, mehr zu bezahlen. In dieses Fitnessstudio habe ich mich einfach nur für entschieden, weil es für meine Qualität, also von der Verordnung einfach praktisch war. Ja. Ja, war super spannend. Und ich habe mich aber tatsächlich gerade gefragt, ob wir nicht unsere krassesten, besten Bahngeschichten auspacken sollten. Sascha, was denn da?
Boah.
Ich hab nämlich keine parat.
Ja, erzähl mal, weil ich habe jetzt gerade, also es gibt auf jeden Fall welche, aber ich habe jetzt gerade keine parat.
Diese Geschichte hat mir einmal den Glauben an die Menschheit genommen und im nächsten Augenblick aber sofort wiedergegeben. Lustigerweise ist das Ende, ich glaube 2017 gewesen, ich weiß nicht. Wir waren beim Hörfunkpreis in Düsseldorf.
Mhm.
Und haben nicht gewonnen, aber ich war auch nicht nominiert.
Die müssen ja auch leer gemacht werden, das ist auch wichtige Arbeit.
Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, richtig. Jedenfalls saß ich dann irgendwann in der Bahn, zurück nach Hause. Und höre irgendwann nur noch den Schaffner hin. Die ganze Zeit auch recht laut reden und nicht schimpfen, aber du hast gemerkt, er ist.
Du meinst den Kontrolleur?
Genau, was ja. Hast du gesagt?
Schaffner, das kenne ich nur von der Deutschen Bahn.
Nein, der Typ, der Geld einträgt. So, in der Bahn haben diskutiert. Ich habe immer noch nicht umgedreht, weil der Ton ziemlich rau wurde.
Ja.
Und dachte, okay, so, ich werfe den Blick hin, so nach dem Motto, ey, hier sind andere Menschen, die sehen, wie du hier redest, du Vollidiot. Und sehe, er redet die ganze Zeit auf einen jungen, schwarzen Mann ein, der nicht Deutsch sprechen konnte und der geschlafen hat in der Bahn. Der hat ein Ticket dabei.
Ja.
Es war ganz offensichtlich, das war ein Flüchtling, der wirklich kein einziges Wort Deutsch sprechen konnte. Der hat mich auch nicht verstanden, ich war später dann zu ihm. Und der, und zwar halt eisig kalt, es war im November oder im Dezember. Es war ja spät nachts, es war nach dieser Party. Und der Typ wollte diesen Mann rauswerfen. Und da dachte ich mir, ey, wie unmenschlich, an irgendeiner Haltestelle jemanden auszusetzen, der ganz offensichtlich A, kein Geld hat, B, nicht weiß, was abgeht, ihn überhaupt nicht versteht, sich nicht richtig artikulieren kann und einfach so wie in sich gesackt ist.
Ja.
Ich stehe also auf, gehe zu diesem Kontrolleur, wollte dieses Gespräch beginnen, aber was ist passiert? 3-4 halbbetrunkene Typen, so in meinem Alter, kamen von der anderen Seite, auch auf diesen Kerl zu, haben scheinbar dieses Gespräch mitbekommen und haben angeboten, für diesen Flüchtling ein Ticket zu kaufen.
Ja.
Der Kontrolleur hat das abgelehnt. Er hat gesagt, nee, das geht jetzt nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Und die haben so lange auf den eingeredet, die haben sich wirklich zu viert oder ich glaube, die waren zu fünft, die haben sich dahingestellt, wirklich so krass für diesen Jungen gekämpft, so gemacht. Ich stand dann halt irgendwann bei und habe mich aber gar nicht mehr einmischen müssen, weil ich war so begeistert, diesen Typen einfach nur zuzuhören. Wir haben diesen Kontrolleur im Prinzip vertrieben. Der hat aufgegeben, weil die vier Jungs so lange auf ihn angeredet haben, dass er Decke aus dem Leben macht. Die haben sich praktisch auf, zu viert auf drei Plätze gequetscht und haben mit diesem Flüchtling gesprochen, mit dem Flüchtling gesprochen, der sie auch überhaupt nicht verstanden hat. Die konnten sich überhaupt nicht verständigen, aber sie haben einfach weitergemacht. Ja. Ich dachte mir, dieser scheiß Kontrolleur, der weiß, er kann da jetzt sowieso nichts rausholen. Der hat mich so traurig gemacht und dann haben aber diese vier Jungs einfach alles wieder wettgemacht. Wenn ihr uns hören solltet,
die hören uns safe gerade. Ich meine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ey, es ist sein Job, das zu machen, aber auf der anderen Seite, Alter, drück, ja, streng genommen schon, aber drück doch ein, naja, zu kontrollieren und Leute, die kein Ticket haben, müssen raus.
Aber, okay, dann habe ich das missverstanden, denn ich habe sehr wohl schon im Zug ein Ticket gekauft. Aber egal, weißt du, selbst wenn...
Nee, aber ich wollte gerade sagen... Er verliert seinen Job nicht, wenn er mein Auge zudrückt. Das wollte ich sagen. Oder ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt auch Kontrolleure, die können dir dann, die machen dir so ein Bußgeldbescheid da fertig und dann kannst du noch deine Strecke zu Ende fahren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der die rauswerfen muss.
Naja, gehen wir mal davon aus, dass er die Aufgabe hat, die Leute rauszuwerfen. Und sagen wir mal, sein Chef sagt ihm, auch nicht Kulanz und auch nicht Ticket mehr im Laden kaufen, sondern raus mit denen. Ja. Trotzdem musst du doch die Courage besitzen, einen Flüchtling, der manchmal eine richtige Jacke anhat, nicht nachts um 23:30 in minus 2 Grad Temperatur
auszuschauen. Absolut. Ja.
Und das finde ich halt charakterlos einfach. Und bin einfach froh, dass diese jungen Typen gekommen sind und das verteidigt haben und ihr Geld angeboten haben und als der Kerl weg war, sich nicht verpisst haben, sondern sich auch noch zu dir hingesetzt haben. Vielen Dank, das war mein bestes
Bahnerlebnis. Krass. Mein bestes Bahnerlebnis war ich habe eine Reportage gedreht für die Uni damals, auch mit der Rheinbahn war das hier in Düsseldorf. Und da durfte ich auch nach der Endhaltestelle sitzen bleiben. Das war voll toll. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefühlt, was immer mal nach der Endhaltestelle noch sitzen bleiben wollte. Und das Geile war, es gibt ja so klassische Endhaltestellen mit so einer Schleife, wo er dann einfach im Kreis fährt und dann weiterfahren kann. Aber manche haben so einen Wendehammer. Und da musst du dann rückwärts fahren. Und das kann ja nicht ganz vorne, sondern ganz, ganz hinten ist ein Steuermodul. Da hat er so einen speziellen Schlüssel, dreht so zwei Schrauben auf und dann holst du einfach aus dem Nichts so ein Mini-Cockpit raus und dann ist da einfach wie so ein DIN A4-Blatt und da ist einfach alles, was vorne in der Bahn in ganz, ganz, ganz groß ist. Also wie so ein Gameboy und dann hat der mit dieser Mini-Konsole quasi die Bahn gesteuert. Das fand ich total faszinierend. Ja, lenken musst du nicht. Aber er muss halt Gas geben. Aha. Und halt die Knöpfe waren dafür, für Tür auf, Tür zu. Also es ist so, ich weiß nicht, ob es aktuell ist, aber die Rheinbahn sucht auch oft Aushilfen, studentische Aushilfen, die dann Bahn fahren. Ich habe auch schon ein paar Bekannte von mir machen das auch. Die fahren dann, ich glaube, das macht auch mega Spaß.
Ja, ich bin immer froh, du bist so, oh mein Gott, ich darf das niemals meinem kleinen Bruder erzählen, weil das wäre dann sein Traumjob. Das ist das Ende seines Lebens. Du musst dich vorstellen, dieser fünfjährige Knirps, seitdem er, ich glaube, so 3 ist oder sowas, heult auch so meiner Mutter, seiner Patentante, unter die Ohren von meiner Mutter, hat sich wirklich immer wieder regelmäßig stundenlang ohne Ziel mit ihm in Bahnen und Busse gesetzt, ist einfach durch die Gegend
gefahren, toll. Aber
mit keinem Ziel, und dafür gibt es so 30 Euro oder sowas, nur damit er im Zug sitzen kann und aus dem Fenster guckt. Aber das fasziniert Kinder so krass.
Ja, kann er später im Club sagen, Baby, ich habe eine Riesenkarre. Ich habe eine Riesenkarre.
Bis dahin ist das ein Oldtimer, ein Klassiker von Apache oder so.
Ja, wahrscheinlich.
So, ich glaube, es wird Zeit.
Für?
Oder was glaubst du, wofür ist es Zeit?
Ich kenne ja deine neue Rubrik. Unsere. Richtig. Unsere. Sag's dir doch mal, weil du guckst mich dann immer so an wie so ein Psychopath. Sag es bitte.
Du musst das Geräusch machen.
Nein. Welches Geräusch?
Ja, wir haben uns doch darauf geeinigt, dass es so Einspielmusik geben sollte.
Ach echt?
Ja.
Okay, ich habe eine Tasse in der Hand.
Okay, also...
Ich glaube, man hört es nicht.
Okay, es ist Zeit für Rough Questions. Sascha, bist du bereit für die 3 Rough Questions?
Mhm.
Okay, wann hast du zuletzt geweint?
Im November vor einem Jahr.
Warum?
Möchte ich nicht drüber reden.
Hast du eine Lieblingskarte?
Ja, unten links. Es ist immer unten links, ja.
Auch unten, also vorne und links.
Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich hatte bei meinen Eltern auch immer eine Lieblingsherdplatte. Also ich habe da jetzt nicht sehr oft gekocht, aber wenn, dann war es immer eine bestimmte Herdplatte. Und ich glaube, meine Eltern auch. Und es ist dann immer so, wenn du ausziehst, fragst du dich dann trotzdem, hey, warum ist denn diese Herdplatte die abgenutzteste? Also du denkst, du reflektierst das gar nicht so, aber jetzt natürlich, klar, unten links ist die, die als erstes abgefuckt aussieht.
Also unten links, du, also an dir dran sozusagen.
Ich guck drauf, unten links du.
Ist bei mir auch unten
Auch
links, ja. Weißt du warum?
aus politischen Gründen.
Ja, auch wieder. Na, erstens, weil sie vorne ist sozusagen, also direkt bei mir dran. Und von den beiden vorne ist sie die größere Platte. Und gefühlt auch die, die irgendwie gleichmäßiger heiß wird, denn ich habe keine Induktionsherd mehr, sondern so ein Gas, nicht, nee, es ist auch kein Gasherd, sondern so ein Elektroherd, so mit hervorsteht, so richtig, das sieht aus wie Arm.
Ich weiß, was du meinst. Aber warte mal, ist
Ich
das
wollte die
nicht.
Küche unbedingt haben. Voraussetzung war, dass ich die alte Küche meiner Vormieterin behalte. Und das habe ich getan und diese alte Küche nie
Ich
rausgebracht.
glaube, dazu hast du nicht die Pflicht. Ich glaube, sie hat eher die Pflicht, sie mitzunehmen, wenn du sie nicht haben willst.
Ja, das war ein Deal. Ich habe sozusagen gar nicht mit der Hausverwaltung gedealt, sondern direkt mit
Ah,
ihr.
mit
So,
ihr.
ich wollte einfach nur diese Wohnung unbedingt haben. Und sie hat mir dann einen horrend hohen Preis für diese billige Küche.
Wow.
Und ich, arrogant, selbstüberheblich und arm wie ich war, habe gesagt: Na klar, kein Problem. Aber so habe ich dann die Wohnung gekriegt. Und
Ching,
an dem
ching.
Tag irgendwie Vertrag unterschrieben, als der Hausverwalter kam.
Ich frage mich gerade, ob das genormt ist. Also, ob jeder Herd so gebaut ist, weißt
Wir
du?
sind in Deutschland, hier ist alles
Ja,
genormt.
weil nicht, dass jetzt jeder und jede unserer Hörer und Hörerinnen sagt, ja, unten links ist auch meine Lieblingsherdplatte, ihr Idioten, weil das ist die passendste. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist genormt. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Weißt du, was komisch ist, wenn ich zum Beispiel so eine, ich mein, also das, mein Lieblingsgericht, weil ich es einfach getan habe, ist eine klassische Lasagne.
One-Pot-Pasta. Nein? Okay.
Nee, so eine richtig gute Lasagne, wo ich auch die Bechamel extra noch selber machen muss und
Oh.
so. Und dafür, um das zeitlich auch abzustimmen, also der Trick beim Kochen ist ja oftmals, dass Dinge auf niedriger Flamme lange köcheln müssen, damit einfach der Geschmack auch einzieht. Also
Bolo.
genau, und auch so eine Bechamel, die muss auch einfach, wenn sie fertig ausschaut, die muss man so eine halbe, dreiviertel Stunde niedrig köcheln, damit dieser Mehlgeschmack verfliegt aus der Soße. Na, kleiner Tipp auch. Jedenfalls brauchst du dafür mehr als so eine Herdplatte zeitgleich. Und irgendwie ist das ein ganz komisches Gefühl, andere Herdplatten zu machen. Teilweise ist es dann so, dass ich denke, hoffentlich funktioniert es. Und guck, dass ich so Staub raus oder so. Und wie ist mein Herd denkt, was passiert hier mit mir?
Hast du ein schlechtes Gewissen, dass du fremd gehst?
Nee, weil ich benutze natürlich auch immer meine Lieblingsherdplatte vorne links, logischerweise. Ich mache die anderen nur an, wenn
Ah,
mein
nur on top.
Lieblings nur on top. Exakt,
Ah,
ich würde
okay.
niemals fremd gehen in gewisser Hinsicht.
Was bist du für ein Rezeptmensch?
Kaffee? Nein. Wir müssen auf. Was haben wir erst
Es
noch
passt
einmal?
ganz kurz, es passt, weil von bei meiner Mama ist das so, sie hält sich immer strikt ans Rezept und ich gar nicht. Also bei mir ist auch immer, wenn da fünf Knoblauchzehen sind, ist immer plus eins oder plus zwei. Knoblauch muss immer mehr, immer. Und es gibt auch viele andere Sachen oder ich mache auch gerne so, so kleine Gimmicks. Dann kommt noch was dazu oder so ein anderes Topping oder wo ich mir denke, auch das könnte auch passen, kommt auch noch mit dazu. Bist du auch so?
Beim Kochen bin ich, also wenn man mich kochen sieht, würde man gar nicht glauben, dass ich gerade die bin, die kocht, weil ich beim Kochen ganz anders bin als in anderen Lebenslagen. Ich bin beim Kochen sehr penibel. Das heißt nicht, dass ich immer eine Waage koche. Ich mache zum Beispiel, ich habe ein bestimmtes Rezept, ja, und ich koche das so oft und so lange, bis ich meine persönliche perfekte Nuance gefunden habe. Ja,
Echt?
also und ich, dieses Lasagne-Rezept, von dem ich dir
Ja.
erzählt habe, das habe ich, glaube ich, bestimmt so 11, 12 Mal gekocht, vielleicht auch ein paar Mal mehr sogar, bis ich dachte, okay, perfekt, exakt so muss es sein. Und ich habe mir immer ganz genau notiert, zum Beispiel auch welchen Löffel benutze,
Ja.
um, also weil ich nicht immer mit Gramm arbeite,
Ja.
mit Gramm, also mit einer Waage,
Mit einer
oftmals
Waage.
schon gerade am Anfang, um einfach so auszutesten. Ne? Oder ich variiere auch mit den Backzeiten oder den Kochzeiten, einfach um
Ja.
zu gucken, wie verändert. Das ist ja das Spannende am Kochen, dass du kannst ja Dinge komplett verwandeln. Und
voll.
Das ist faszinierend.
Ja.
Kartoffeln, oh mein Gott, lass es bitte wieder über Kartoffeln. Der Kochgrad ist so wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel Stampf zu machen oder eben ein Püree. Ja. Und was für eine Milch benutzt, das ist ein Unterschied. Ob du 1,5% Milch hast oder 8 oder 3,6 oder sowas, also der Fettgehalt in Produkten. Ja? Und ich bin auch sehr genau, für bestimmte Gerichte oder bestimmte Rezepte braucht es auch bestimmte Pfannen und bestimmte Beschichtungen, ja, und auch gewisse Levels und so. Und ich bin da schon, komischerweise, ich bin ja eigentlich nicht so ein Genießer oder so ein genauer Mensch, aber beim Kochen schon.
Ich hatte zum Beispiel ein Bollo-Rezept und da steht dann, oft hauen die da ja noch so Kommentare dazu, ne? Und dann haben die gesagt, ganz wichtig ist, dass ihr euch an das und das und das haltet. Ich denke mir so, fuck you, Alter. Ich habe zu dem Bollo-Rezept noch Möhren gepackt und noch Porree dazu und noch mehr Linsen und noch bunte Linsen und noch rote Linsen. Und am Ende hat es gar nicht geschmeckt, so wie es sollte. Und noch eine Chili und dann war es noch so ein bisschen schärfer und mehr Knoblauch, als es sollte. Klar, immer +1 oder +2. Und es war so geil am Ende. Das Problem war nur, ich habe nicht mitgeschrieben. Das heißt, beim nächsten Mal wird sie auch geil, aber anders.
Ja, und das ist, ich mache ja auch nicht jede, also diese Rezepte und dieses Penibelsein und so, ja, das will ich ja, wenn ich ein Gericht exakt so haben will, ja, oder wenn du auch Dinge aufgrund von Zeit sozusagen genauso machen musst. Also, ja, wenn ich das eine habe und ich weiß, es muss jetzt 40 Minuten noch in den Ofen und danach nochmal 5 Minuten chillen oder runterkommen sozusagen, ja, dann muss ich ja auch, wenn ich eine Soße zum Beispiel selber mache, noch genau überlegen, wann muss ich womit starten, damit alles einigermaßen zeitgleich fertig ist und alles auch schön warm ist und, ja, so. Das ist ja wichtig. Aber ich muss zugeben, ich koche auch einfach extrem selten mittlerweile. Ich habe da keine Zeit für.
Ja, Single-Haushalt auch, ne?
Und ich koche, wie mein Vater es tut.
Gar nicht.
Nee, mein Vater ist eins von, ich würde sogar, also mein Vater ist auch mein Gott, ich würde schon sagen, ist ein besserer Koch als meine Mutter. Bei meiner Mama war es immer funktional. Und mein Vater, bei ihm war das richtig so eine Kunst. Er hat auch so Aktionen gebracht, wie in so einer Samstagnacht einfach um 00:30 in der Nacht irgendeinen Kuchen zu backen, war einfach eine Idee dafür.
Wow.
So eine Aktion.
Ja, aber das ist auch der Unterschied zwischen, also wie du schon sagst, Kochen wegen Funktion. Das andere, finde ich, ist eine Kunst.
Toll, ist leidenschaftlich darin, aber genauso sieht die Küche dann halt auch aus.
Tatort.
So, Vater, ja. Das denkst du wirklich, Picasso hat dich geehrt und ein Bild gemalt, das war mit deinem Vater, der den Bananenkuchen hat brennen lassen.
Aber findest du auch, dass sobald etwas von dir selbst ist, dass es automatisch leckerer ist? Ich habe zum Beispiel letztens eine Pesto selbst gemacht und ich glaube, so geil war die nicht. Aber dadurch, dass ich sie selbst gemacht habe, hat sie placebomäßig einfach geil geschmeckt, weil ich habe da Mühe und Arbeit reingesteckt. Und ich glaube, jede Pesto von jedem Italiener oder von jedem anderen Menschen auch hätte besser geschmeckt als die oder das Pesto. Als das Pesto, ja.
Italienische Soße meinst
du? Ja, genau, diese grüne Soße halt. Aber irgendwie habe ich es trotzdem gegessen so. Und es hat auch irgendwie geschmeckt, vielleicht nur auf eine psychologische Art und Weise. Ich kann es dir gar nicht, es war ganz komisch.
Mein Essen, also es schmeckt mir, aber ich genieße es nicht so zu essen.
Ich liebe Essen.
Ich
hoffe,
um meine Freunde zu beeindrucken.
Lad mal ein.
Ich habe einmal, das war richtig geil, ein arabisches Dinner veranstaltet. Da war ich, glaube in der 11. Klasse oder sowas. Und das war so dekadent, ich habe so richtig, na, also wirklich Tafel, ich glaube, wir waren 10 Leute oder sowas. Ja. Und meine Freunde haben sogar Gastgeschenke mitgebracht, wo ich total überrascht von war. Und ich habe so geil arabisch, ich habe wirklich gegeben, was ich konnte, aber ich gestehe, das wissen sie alle gar nicht. Es waren auch alte Klassenkameraden unter anderem und alte Freunde. Ich habe kein einziges Gericht selbst gemacht. Wir haben damit, dass ich mein Vater dann mit meinen Freunden maßlos betrunken hatte.
Geil.
Weil er zu dem Zeitpunkt eine Bar zu Hause eingerichtet hatte.
Großartig.
Und ich bin ja nicht so die Trinkerin, ich mag das nicht so gerne. Und ja, aber das hat er zum Anlass genommen. Das war sehr lustig. Also es war ein guter Abend und ich, weißt du was, ich mache ein Revival nach, was? 13, 14 Jahre oder so?
Do it. Ja. Ganz kurz noch, um das Thema auch zu Ende zu bringen. Ich habe letztens auch was Arabisches gemacht. Hummus.
Wie?
Hummus. Oder wie spricht man es aus? Hummus. Und das Krasse ist, da bin ich komplett über meine Knoblauchregel gestolpert, weil ich glaube, der das Rezept online gestellt hat, hat die gleiche Knoblauchregel wie ich. Also immer +1 oder +2 10. Dementsprechend, ich habe so nach Knoblauch gerochen. Ich war nur kurz auf einer anderen Etage, habe mir da nur was geholt, bin wieder hochgekommen. Ein Kollege ist auf die andere Etage gegangen und kam hoch und meinte, was ist da unten passiert? was ist da gewesen? Warum riecht es da so krass nach Knoblauch? Ich habe zu ihm gesagt, ich habe nur geatmet. Ich habe mir dann, da war nicht mal Hummus, da war nie Hummus auf der Etage. Es hat gestunken, boah.
Aber weißt du, was ich komisch finde? Ich habe dich an dem Tag, nee, am Tag bist du ja dann auch zu mir gekommen und sagst, bist du auf Abstand gegangen, so ein bisschen mit dir. Und du hast dann auch gemeint, Vorsicht, boah. Ich habe Knoblauch gegessen.
Das war, es und war schon eklig, nicht. So krass war es.
Nee, ich habe es überhaupt nicht gerochen.
Ja, ich hatte Mundschutz an wahrscheinlich. Ja.
Hatte,
unten links.
So, die dritte Rough Question. Sascha, berichte mir von meiner besten Schlägerei.
Oh.
Heute hau ich die Frage aber
um. Boah. Lieber. Was heißt die beste? Also es gibt keine Schlägerei, auf die ich stolz bin?
Nee. Und du solltest dich schämen.
Sind wir hier kurz unserer pädagogischen Pflicht nachgekommen.
Das kann auch sein, dass du vom ersten Schlag noch irgendwie, weiß ich nicht, von einem Pferd umgehauen wurdest und du so viele schlimme Dinge vermeiden konntest.
Also ich muss sagen, was ich ja faszinierend finde, ist, dass das ist oft bei Männern so. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht. Nach einer Schlägerei ist es kurioserweise oft der Fall, dass das einer deiner besten Kumpels wird. Das ist nämlich im Abi zweimal passiert. Wir haben uns mit Stühlen beworfen. Wir hatten überall blaue Flecken. Es ist völlig eskaliert. Und danach waren wir Kumpels.
Weshalb habt ihr euch
Boah, irgendwas mit meiner Familie. Und es gibt ja so zwei Sorten von Menschen, die so deine Mutter-Jokes lustig finden. Und es gibt mich. Ich hasse diese Witze. Ich mag sie gar nicht und das sage ich den Menschen auch sehr schnell. Und er hat es irgendwie übertrieben und da bin ich aufgestanden und habe ihm eine Backpfeife gegeben und dann hat er den Tisch geschoben und der Tisch ist mir komplett ins Becken reingerammt. Dann habe ich den Stuhl hochgenommen, habe ihn nach ihm geworfen und ach, hör auf. Und das Krasse ist, dann kam die Lehrerin rein und meinte, ich möchte mit euch reden. In 10 Minuten da und da. Und dann haben wir in diesen 10 Minuten uns kennengelernt, haben gequatscht und haben gedacht, ey krass, wir sind gleich. Und wir sind da zur Lehrerin hingegangen und meinten so, ey, wir brauchen gar nicht reden, wir sind wie Brüder jetzt innerhalb von diesen 10 Minuten. Und so eine ähnliche Schlägerei hatte ich mit einem anderen dann auch noch, auch in der Klasse und auch wieder mit Tischen und Stühlen. Es war nicht schön, aber er hat sich entschuldigt.
Er hat sich entschuldigt. Ich werde jetzt etwas sagen, wofür ich mich ein bisschen schäme.
Und er war größer als ich, viel größer, so jetzt du. War er wirklich. Boah, ich weiß, dass auf meinem Perso 1,77 steht, aber ich bin seit dieser Messung auch noch ein bisschen gewachsen.
Ja.
Aber ich bin nicht 1,80.
Ja, aber ich muss sagen, du wirkst größer als 1,77.
Aber ich lege da auch keinen Wert drauf.
Ja,
also.
Das ist, wenn der Charakter so groß ist.
Dito.
Ich sollte das nicht sagen, aber es kann schon sexy sein, wenn sich Männer prügeln. Das ist nicht gut, dass ich das ausgesprochen habe, aber es ist leider die Wahrheit.
Ja, ich finde, es gibt...
aber natürlich ist der Rahmen wichtig, ne?
Ja.
Also Typen, die betrunken sich in der Altstadt prügeln, das ist nur ekelerregend.
Ja.
Aber jemand, der, weiß ich nicht, einen Hundewelpen vor der Hundemafia rettet und so neun Tschetschenen im Alleingang umhaut, um diesen Babywelpen zu retten.
Es könnte auch jede andere Nationalität sein.
Und sollten wir das rausschneiden? Ich weiß es nicht. Jedenfalls möchte ich einfach nur sagen, ich schäme mich dafür. Aber ja, es hat etwas, wenn Männer, keine Ahnung, so sind. Das, ich fühle mich sehr dumm, das zu sagen. Und das ist sehr sexistisch und sehr falsch.
Naja, es gibt Schlägereien und Schlägereien. Ich habe auch schon Schlägereien erlebt, wo Leute mit Gläsern und Flaschen aufeinander zugegangen sind, wo 1-2 Zentimeter weiter links oder rechts es um ein Leben ging. Das finde ich geht gar nicht, aber dieses...
Hey, was hast du denn für Schlägereien?
Ja, doch, wirklich.
Ich rede über Schlägereien, die mein Bruder mit 3 Jahren hatte mit meiner Herzen.
Das war sexy, ne? War richtig sexy. Nee, es war... auch noch in meiner Altstadtzeit und da waren alle Türsteher involviert, sodass ich, kleiner Mann, 10 Minuten lang Türsteher sein musste. Ich war blutüberströmt. Ganz, ganz, ja, ich hatte ein T-Shirt voller Blut. Und das Krasse war, die Leute hatten deswegen Respekt. So, die sind so zu mir hingegangen. Da musste halt einfach nur einer stehen. Ich habe jetzt nicht den Job eines Türstehers erfüllt, aber irgendwer musste halt vor der Tür stehen für 10 Minuten. Und es kamen Leute auf mich zu und die haben von sich aus den Perso rausgezogen. Ich musste gar nichts machen. Ich dachte mir so, ja, das liegt jetzt nicht an mir, sondern wahrscheinlich an dem Blut auf meinem Shirt.
Oh mein Gott, sehr unappetitlich.
Ja.
Aber wir können über etwas sehr Appetitliches.
Hattest du denn eine Schlägerei mal in deinem Leben?
Achso, ich sollte die Frage auch beantworten.
Ne? Natürlich.
Ich persönlich hatte keine Schlägerei noch nie im Leben.
Bist du mit Haare ziehen und so?
Weil, ich finde, es gibt nichts. Oh, was mich, also ich finde es ganz, ganz, ganz peinlich und für mich ein extremer, krasser, ja, beschämender Moment, wenn ich Frauen sehe, die sich gegenseitig schlagen. Das finde ich so ja peinlich. Und irgendwie stelle ich mir so prüfende Frauen noch immer gleich vor. Ich habe irgendwie immer so Engländerinnen im Kopf, die so mit Kleid.
Wo man ein bisschen zu schnell die Unterwäsche sieht, ne? Die sieht man zu schnell. Und sie ist auch immer neonfarben.
Und die Olle hat auch immer extrem lange falsche Wimpern,
ja,
und so ganz merkwürdig angeklebte Haarextensions. Und die waren auch immer auf einer Party, wo der erste Drink 1,50, also 1,50
ja, kostet. Und eine von den beiden zieht auch immer zu schnell die Schuhe aus, so bei der Schlägerei. So, lass sie doch an!
Und eine von denen ist auch immer unangenehm selbstbewusst, was die Figur angeht.
So, die Unterwäsche ist ein bisschen klein, die du da trägst.
Ja, also Frauen vor überkrasse Abteil. Ich schäme mich dann auch immer, gerade in Gegenwart von Männern komischerweise, ist mir das noch unangenehmer, weil ich das Gefühl habe, so diese zwei Frauen oder drei Frauen fühlen sich auch irgendwie ein bisschen stellvertretend für mich. So, also ich fühle mich so ungewollt repräsentiert und das ja will ich nicht. Also eine bundesweit gute Schlägerei habe ich jetzt so nie erlebt, aber anders. Ich hatte, zumindest habe ich mal, es war auch keine richtige Prügelei, es war mir ein Angriff, den ich beobachtet habe, der dazu führte, dass ich dann am Ende vor Gericht aussagen musste.
Oh.
Das war, ich muss sagen, hast du mal eine Situation gehabt, wo du dachtest, oh mein Gott, ist dieser Mensch gerade tot? Das war für mich diese Situation. Das war Karneval 2019, glaube ich, oder 18.
Ach krass.
Die meisten wissen es, ich kann es ja jetzt auch nicht mehr droppen. Ich wohne in der Innenstadt in Neuss.
Ja.
Und es war Karneval, ich habe an dem Tag gearbeitet. Bin spät abends über diesen Marktplatz gelaufen, weil ich nach Hause wollte. Mhm. Es war gar nicht so spät, ich glaube so 10, halb 11 oder sowas. Und sehe dann auf der rechten Seite, also man muss wissen, es gibt Karneval, Marktplatz, alles ist gut besucht, aber in Neuss ist der Marktplatz auch nicht riesengroß, also ja, unüberschaubar. Ich sehe ganz viele junge Menschen auf der rechten Seite, so eine Gruppe von Jungs, die auch noch aussehen wie ich, also es waren Türken oder Araber. Und zwar auf der rechten Seite und auf der linken Seite kamen schon auch so ein paar Menschen, da ist so eine Gasse. Und aus dieser Gasse, das hat sofort meinen Blick gecatcht, kamen zwei Typen in einem Tempo angerast. Es war unglaublich. Das Ironische war, dass diese zwei Jungs, oder zumindest einer definitiv, zwei Karneval, Kostüme anhatte, und zwar ein SWAT-Kostüm, also für das amerikanische Spezialamt.
Ja, ja, ja.
Und die sind mir aufgefallen, weil sie so unfassbar schnell gerannt sind. Und ich beobachte sie beim Rennen von der linken zur rechten Seite, und einer von denen springt, also macht so einen richtigen Ninja-Sprung nach oben, ja, und also kickt halt mit seinem Bein einen Typen richtig hart in den Bauch, der halt geflogen ist.
Ja.
Und ich war so schockiert davon, und ich spürte, wie alle anderen, auf einmal war es ganz leise, also weil alle sind, die gesehen haben,
ja,
und alle waren irgendwie so wie erschrocken, ja, so ein bisschen wie versteinert. Dieser Typ, der gesprungen ist, ist weggerannt, und ich bin nur hier zu dem Jungen, der da unten lag. Und auf einmal, also dann merktest du, wurden alle wach, und das Erste, was du hörst, sind junge Mädchenstimmen, die anfangen zu schreien aus irgendeinem Grund. Ich bin dann hingerannt, der Junge war bewusstlos, ja, allerdings war Polizei sofort da, noch eher als der Krankenwagen, den haben wir dann gerufen. Und ich habe erzählt, da waren ja noch so ein paar Jungs, die aussahen wie Noir, also so Türken oder Araber.
Mhm.
Das waren ehrlich gesagt die einzigen, die wirklich reagiert haben.
Ja, ja.
Weißt du, was die gemacht haben? Die Jungs, die sind losgerannt, und zwar dem Kerl hinterher, der das SWAT-Kostüm anhatte, ja, der diesen Sprung hingelegt hat. Ich weiß nicht, ob die den überhaupt eingefangen haben, jedenfalls muss ich dann bei der Polizei eine Aussage machen, so diesen ganzen Hergang irgendwie erklären. Der Junge wird dann mit einem Krankentransport weggebracht, und ich habe dann so eine Aussage gemacht und wurde dann einige Monate später, hatte ich dann einen Brief im Briefkasten, und zwar vom Amtsgericht, und ich so, oh mein Gott, es ist passiert, sie haben mich erwischt bei irgendwas. Es war aber tatsächlich nur eine Vollladung. Und dann kam irgendwann auch der Tag der Verhandlung. Und das war, ich sage dir, eine richtig creepy, komische, merkwürdige Erfahrung, vor Gericht auszusagen.
Krass. Musste ich auch schon mal. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ganz komisch, weil ich den. Also, ich sag mal so: Du wirst reingerufen, wenn du dran bist.
Mhm.
Anders. Es geht los, alle müssen rein. Man wird sozusagen belehrt und alle Zeugen werden wieder rausgeschickt. Und dann bin ich wieder rausgeschickt worden und ich musste warten, bis ich dann aufgerufen wurde. Ich wurde dann aufgerufen, musste rein. Du läufst halt rein und du siehst halt vorne den Platz, wo du dich hinsetzen musst, vor dem Richter, vor der Bank sozusagen.
Ja.
Und du läufst halt dahin und es vergehen so ein paar unangenehme Sekunden, weil du weißt, alle gucken dich gerade an, wie du dahin läufst.
Catwalk-mäßig, ja.
Ich setze mich hin, dann wird erstmal kontrolliert, wer du bist. Also ich musste genau irgendwie meinen Namen sagen, meinen Beruf sagen. Es war komisch, in der Runde auch meinen Beruf zu nennen, muss ich sagen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Und dann musste ich Fragen beantworten. Beziehungsweise ich sollte erklären, was da halt abgelaufen ist. Und in der Sekunde bin ich sofort die Journalistin Raff gewesen. Konjunktiv, komplett wertfreie, emotionslose Berichterstattung des Mangels. Das habe ich nicht bewusst gemacht. Das ist ganz automatisch von selbst geschehen, weil du sitzt einfach vor Gericht. Das hat nochmal eine andere Tragweite.
Ja.
Ich weiß nicht, angespannt oder so, es war einfach komisch. Was ich komisch fand, war einfach, dass ich da saß. Ich habe damals diese Aussage gemacht. Ich wusste ja nicht, wer dieser Mensch war, der sowas Brutales getan hat.
Ja.
Und ich habe dann nach links geguckt, auf die Anklagebank, und habe das erste Mal bewusst diesen jungen Menschen gesehen, der das getan hat. Im weißen Hemd, werde ich nie vergessen. Die Angst und irgendwie die Traurigkeit und die Scham im Gesicht geschrieben.
Ja.
Der wollte mir gar nicht in die Augen gucken. Der hat die ganze Zeit auf den Tisch geguckt, aber du hast ihm angemerkt, wie fertig der war. Der war richtig fertig. Und extrem jung. Im Nachgang würde ich sagen, der war noch knapp 10 Jahre jünger als ich.
Krass.
Safe. Der war damals vielleicht 17 oder 18 vielleicht. Oder vielleicht auch 13 oder sowas.
Ja.
Ne? Irgendwie hat er mir extrem leid getan. Seine Eltern haben vor dem Gerichtssaal gewartet übrigens. Ich durfte nach, ich habe dann eine Aussage gemacht.
Ja.
Ich durfte nach meiner Aussage nicht sitzen bleiben im Saal. Ich durfte ja gar nicht im Saal sitzen. Ich musste die ganze Zeit draußen vor dem Saal warten. Ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Es war ganz merkwürdig. Du hast diese Situation gehabt. Ich bin ja dann nach Hause gegangen und habe es eigentlich schon wieder so. Ne? Es war halt gegessen, es war durch. Nach ganz, ganz viel Monaten. Es war übrigens fast ein Jahr später die Verhandlung.
Ja.
Also ich habe nach einigen Monaten die Vorladung gekriegt. Und dann hat es noch einige Monate gedauert, bis die Verhandlung war. Und einfach da zu sitzen und einfach diese Gesichter zu sehen, auch seine Eltern davor zu, oder zumindest, es war auf jeden Fall seine Verwandtschaft, die Verwandtschaft da vorne zu sehen, all diese Dinge. Und ich habe eben diese Aussage gemacht, ich habe ja nie erfahren, was daraus dann wurde.
Ja, ja.
Das erfährst du nicht, du kannst von dir nach Hause oder so.
Krass.
Und das ist irgendwie komisch.
Ja, ja. Ja, es war wahrscheinlich ein nicht öffentlicher.
Vielleicht wegen seinem Alter, das hat mich auch gefragt. Ne?
Weil du da nicht raus musstest. Ja, ich saß auf der Anklagebank. Nein, nicht klassisch. Es war also, bevor ich damals nach Australien geflogen bin, ich war viel in der Fanszene unterwegs von Fortuna Düsseldorf. Ich war jetzt kein Ultra, aber ich hing mit ein paar Ultras rum, weil ich mochte das eigentlich so. Jedes Wochenende zu einem anderen Stadion fahren und du kannst im Stadion einfach du selbst sein. Du kannst singen, du kannst schreien, du kannst brüllen, dich guckt keiner schief an und das macht doch irgendwie Spaß, ich weiß auch nicht. Also ich rede jetzt nicht von Schlägereien wie Hooligans, sondern einfach nur das, was im Stadion passiert. Und bei einer Auswärtsfahrt hatten wir einen Zwischenstopp in einer Stadt, die ich jetzt nicht nennen werde. Nein. Wir hatten 10 Minuten Umstiegszeit und in den 10 Minuten haben Leute aus einer Gruppierung, von denen ich entfernt Menschen kenne, ein Kiosk ausgeraubt. Die kamen zurück, meinten, ey, willst du Bier? Ja, warum nicht, was kostet das? Ja, ich gebe einen aus. Also haben wir alle Bier getrunken. Oben musste dann jeder seine Personalien bei der Polizei abgeben. Ich habe gefragt, warum? Und dann haben gesagt, ja, unten gab's einen, wurde ein Kiosk ausgeraubt und du hast ja gerade ein Bier in der Hand, also bist du verdächtig. Ich so, ja, was hat ein Kumpel ausgegeben? Ja, es ist egal. Und als ich in Australien war, hat meine Mutter dann einen Brief nach Hause bekommen vom Gericht, eine Ladung, und sie dachte auch, bestimmte Zeugenaussage. Ja, nee, mich hat eine Zeugin erkannt. Und über ein halbes Jahr später, weil ich war ja nicht da, ne? Es musste alles verschoben werden, für sowas holen die dich ja nicht aus Australien zurück. Ich habe ja keinen umgebracht. Ich habe ein Bier getrunken. Und ja, ich hab ein Bier getrunken, was einer ausgegeben hat. Was kann ich dafür, wenn mir das einfach einer in die Hand drückt? So. Und auf jeden Fall kam ich dann zurück und dann habe ich wieder eine Ladung bekommen und dann habe ich mich halt dementsprechend angezogen. So, weil ins Stadion, wir sind eine Jogginghose ins Stadion gefahren, weil es waren ja auch lange Touren, also ziehst du dich so an, wie es bequem ist. Zum Gericht bin ich allerdings schön schickimicki, habe mir ein Hemd angezogen, eine Chino angezogen, habe mir die Haare gemacht, was dazu geführt hat, dass mich die Zeugin gar nicht wiedererkannt hat. Bei der Ladung hat der Anwalt sie dann gefragt, kennen Sie den? Die so, nee, noch nie gesehen. Und hier auf den Fotos, und das war dann halt ich, wie ich halt ein Bier getrunken habe hinten in der Ecke. Sie so, nee, kommt mir nicht bekannt vor. Und dann durfte ich gehen.
Aber weißt du, was das Krasse ist jetzt, wo du das erzählst, ne? Ich habe damals auch bei meiner Aussage vor Gericht, nicht vor der Polizei, vor Gericht, habe ich auch nicht Sachen revidiert oder zurückgenommen, aber ich habe schon das eine oder andere Mal gesagt, das weiß ich nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so und so ist. Ja. Weil zwischen Tat und meiner Aussage vor Gericht verging fast ein Jahr. Und man ist sich ja auch darüber im Klaren, dass Erinnerungen auch ein bisschen verschwommen sein können.
Ja.
Und das fand ich tatsächlich auch sehr krass, dass ich da saß und so das Gefühl teilweise hatte, ich will ihm ja auch nichts Böses, ich will nicht, dass eine Aussage von mir, die vielleicht nicht mehr exakt in meinem Kopf abgespeichert war, dazu führt, dass dieser Mensch vielleicht auch zu Unrecht irgendeine Art von Strafe erhält, die vielleicht nicht angemessen ist. Ja. Deswegen war mir auch vor Gericht immer sehr wichtig zu sagen, schauen Sie bitte in den Polizeibericht, die Aussage, die ich da gemacht habe, die stimmt so 1000%, aber ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erinnerung bin ich mir jetzt einfach nicht mehr sicher. Zum Beispiel haben die mich auch nochmal nach der Uhrzeit gefragt und sowas. Das hatte ich nicht mehr klar im Kopf.
Ja.
Und auch die haben zum Beispiel auch gefragt, dieser zweite Junge, in welche Richtung ist der denn gerannt? Das wusste ich alles auch gar nicht mehr. Ne?
Das ist ja auch ein Schockmoment und Adrenalin und alles.
Deswegen kann ich das auch verstehen, dass du dann halt eben sagst, ne? Die hat dann halt da gesessen und gesagt, weiß ich nicht mehr. Und das zeigt auch ihre Verantwortung, die sie, die ihr auch bewusst war in dem Moment.
Ja, und selbst wenn, ich habe ein Bier getrunken, was mir jemand ausgegeben hat. Wo er das her hat, was soll ich machen am Ende des Tages? Ja, aber es war schon, also ich war schon auch ein bisschen nervös, weil ich ja über Ecken erfahren habe, wo er dann wirklich das Bier her hatte. Und deswegen dachte ich schon, boah, fuck, nicht, dass das jetzt unangenehm wird. Aber selbst wenn sie mich erkannt hätte, hätte ich die Situation erklärt. So, wenn mir einer ein Bier schenkt, was soll ich machen?
Ja, klar. Ja. Anständig, dass es gestohlen ist. Ja.
Genau.
So, aber wir müssen dringend über etwas reden, Sascha, was mich diese Woche sehr bewegt hat. Morgen ist der Tag aller Tage, Sascha. Morgen hast du deine Freiheit wieder.
Ja, ich dachte gerade, was willst du von mir? Ja, stimmt, mein Detox endet.
Ja. Wieder zusammen fressen, bis zum Abend.
Schaurba!
Yay, voll
auf genau in dem Moment tut mir kurz mein Bauch weh.
So, Sascha, Detox, jetzt muss 2 Wochen
durchgestanden. Yes. Ja, ich freue mich mega drauf. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch dran gewöhnt. Also, ich werde, glaube ich, niemals ein Veganer. Aber ich kann zumindest, ich glaube, ich kann so ein Teilzeit-Veganer werden. So, dass du Montag bis Freitag vegan oder Montag bis Donnerstag. Und den Rest versuchst du zumindest, dich anständig zu ernähren. Keine Massentierhaltung und Co. Weil es geht. Letztes Jahr war es ganz krass, hatte gar keine Rezepte dafür so richtig. Ich wurde quasi reingeworfen von mir selbst. Aber diesmal, wir haben Würseln gegessen, wir haben Linseneintopf gegessen, Dinge, die sättigen. Ist jetzt versucht, ja. Hier und da ging es.
Aber ich bewundere euch einfach für diese Selbstdisziplin.
Ja, gestern war tatsächlich kurz der Moment, wo ich, ich habe einen Lieblingsasiaten, der macht die geilsten Ramensuppen überhaupt. Und da kommen natürlich Nudeln rein. So, und sie wollte unbedingt diese Nudelsuppe haben. Dann habe ich gesagt, komm, holen wir. Und sie so, ja, aber dein Detox. Ja, komm, machen wir schon irgendwie. Und dann sind wir zurückgekommen und wir hatten noch so Kartoffelnockis. Die waren auch nur aus Kartoffeln, sprich, ich durfte sie essen. Dann habe ich mir die warm gemacht, habe sie da reingemacht und hätte halt die Nudeln nicht reinmachen dürfen. Dann habe ich kurz überlegt, isst du einfach die Nudeln? Also ist ein Weizenprodukt, etwas, was ich nicht hätte essen dürfen. Und ich stand da wirklich, habe mit mir selbst diskutiert. Links der Engel, rechts der Teufel. Ich dachte mir, ach komm, noch 2 Tage. Komm, noch 2 Tage. Scheiß drauf. Ja, und dann habe ich natürlich die Kartoffelnockis gegessen, habe die Nudeln beiseite getan. Und da war ich im Nachhinein stolz drauf. In dem Moment In dem Moment, ganz ehrlich, mein Körper ist schon fast durchgedetoxed. Diese paar Nudeln hätten jetzt wahrscheinlich den Bock nicht fett gemacht. Aber nein, ich war froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Aber schönes Bild, hätten den Bock nicht fett gemacht.
Ja, hätten mich nicht fett gemacht quasi.
Ja.
Ja, aber ganz kurz, warum ich das jedem empfehlen kann. Ich bin krass fit, ich brauche keinen Kaffee. Ich werde müde zu normalen Zeiten. Ich wache morgens auf, ich bin fit, ich brauche morgens auch keinen Kaffee. Ich schmecke viel krasser. Bestes Beispiel sind für mich immer Bananen. Haben wir letzte Woche darüber schon gesprochen, dass ich grüne Bananen essen kann oder Haferflocken, ungesüßt. Ich esse sie einfach, sie schmecken ganz normal. Ich schmecke viel sensibler, es ist wirklich krass. Ich kann sie jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Und es ist sehr gesund, die Arterien werden mal ordentlich freigespült. Und und du hilfst halt Immunsystem, du hilfst den Verdauungsorganen und den Entgiftungsorganen.
Wenn man sich einfach mit Ernährung auseinandersetzt, vielleicht auch anders als sonst, dann erlebt man wirklich krasse Dinge. Und ich ernähre mich ja auch seit anderthalb Jahren nach dem Intervallfastenprinzip und schwöre so krass darauf, auch wenn ich das gar nicht so genau einhalte. Aber es hat jetzt zum Beispiel dazu geführt, ich bin ja generell nicht so ein süßer Typ.
Ach komm, bist schon eine Knuffige.
Ja. Und ich merke, Süße kann ich einfach überhaupt nicht mehr ertragen. Also seitdem ich mich nach dem Intervallfastenprinzip ernähre, ist Süße noch viel, viel unangenehmer für mich als zuvor. Ich weiß nicht warum. Das ist teilweise wirklich, dass ich sage, boah, nee, das ist so süß. Das ist nicht schmerzhaft, aber es ist unangenehm. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Ja. Und das hast du ja auch oft, wenn du zum Beispiel so eine Entschlackungskur machst oder auch so eine Entgiftung und so. Ich habe das auch oft, zum Beispiel, wenn ich erkältet bin und die Erkältung abgeklungen ist, dass ich dann lange Zeit danach auch einfach nichts Süßes essen mag, weil ich das, oder, weiß ich, das ist, es ist, als ob die Nerven total sensibilisiert wären.
Das habe ich auch so, und daran merke ich so ein bisschen, dass ich erwachsen werde, weil als Kind... Geht alles. 5 Tafeln Schokolade, kein Problem. Da noch ein Schoko-Weihnachtsmann von vor einem Monat. Alles rein. Mittlerweile, ich trinke auch Kaffee ohne Zucker mittlerweile. Oder zumindest Cappuccino. Schwarzer Kaffee, ein bisschen Zucker, weil der mir sonst so ein bisschen zu bitter ist. Aber Cappuccino, kein Problem. Ohne Zucker, Flat White.
Ist zu süß, weil die Milch einfach, ich trinke das auch immer so.
Oder weil es gute Bohnen sind. Gute, leckere, nussige Bohnen. Aber welche Frage musst du mir als Journalistin jetzt stellen zum Detox?
Was hat das mit dir gemacht?
Nee, das habe ich ja quasi erzählt. Nein, aber was ist das Erste, was du essen wirst?
Ja, ich glaube, ich wollte diese Frage nicht stellen, weil ich ahne, es ist leider keine orgasmusartige Explosion, die dich dann erwartet, denn sonst kommt alles unten wieder aufgeschissen.
Ja, den Fehler habe ich letztes Jahr gemacht. Ich habe mir direkt von meiner Lieblingspizzeria eine Pizza bestellt und es kam tatsächlich, also mir war übel und ich musste mich auch übergeben, aber ich habe mir Capi-Pizza gekauft von Capital Bra. Grüße gehen raus, er wird safe unseren Podcast hören auf jeden Fall.
Aber erzähl mal, welche Sorte?
Thunfisch.
Viele
meiner Freunde haben gesagt, sie schmecken besser als bestellt.
Krass.
Aber trotzdem, ey, support your locals, ne? Also bestellt weiterhin. Aber ich hab's getan. Ja, morgen werde ich mich langsam mit Käse herantasten.
Was isst du denn morgen zum Frühstück?
Ein Butterbrot, teils Weizen, teils Roggen mit Käse. Und dann werde ich mir im Laufe des Tages einen Kaffee holen. Und dann mal sehen. Also ich bin mittags auf dem Geburtstag meines Patenkinds. Da wird es halt Torte geben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich muss sie essen.
Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Wir haben gerade über Kaki gesprochen.
Ja.
Und mein Handy zeigt mir jetzt eine Meldung an. Capital Bra, Berliner Polizei ermittelt nach Videodreh. Irgendwas mit Joko Winterscheid. Ah ja, weil er auch Essen ausgebracht hat. Ich glaube Schokolade oder so.
Jokolade! Das klingt so, als wenn man davon so einen Juckreiz kriegen würde, so rein... Von der Tonalität. Ja. Juck nicht. Ich freue mich so drauf. Ich freue mich so auf morgen. Ja, die freuen sich auch auf uns. Die fragen sich bestimmt, wo wir bleiben. Was diesen Deutschen immer mitschleppt.
Yes.
Wir sind jetzt raus.
Ja, was hast du gesagt?
Macht mal einen Detox. Ciao. Ciao.